Am Ende ein Anfang. Ich lese den Predigttext für diesen Sonntag. Es ist ein Ende, das Ende des Markus-Evangeliums, und es ist ein Anfang. Ich lese Evangelium nach Markus, Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zum Grab, als die Sonne aufging. Und sie sprachen zueinander: Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand. Da erschraken sie sehr. Er aber spricht zu ihnen: Erschreckt nicht. Jesus sucht ihr den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas. Sie fürchteten sich nämlich. Die Geschichte vom Ostermorgen, wie sie uns im ältesten Evangelium berichtet wird. Und ich finde, die hat hier etwas Ursprüngliches, noch nicht so 100-mal gehört. Die fängt was ein von dieser Stimmung am ersten Ostermorgen, bei denen, die schon ein Stück mit Jesus gegangen waren. Die Jünger waren das nicht. Die kommen in der Geschichte erstmal gar nicht vor. Die sind abgetaucht, und zwar schon seit einer ganzen Weile. Aber das sind Frauen. Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus, Salome. Frauen, die schon von Anfang an mit Jesus unterwegs sind, schon damals in Galiläa. Und die sind nicht abgetaucht. Die sind die ganze Zeit dabei, gut zuletzt mit Abstand, aber das ging nicht anders. Sie waren dabei bei der Hinrichtung, sie waren dabei, als er ins Grab gelegt wurde. Und dann war Pause. Sabbat. Ende? Kein Ende. Für die Frauen ist die Sache mit Jesus noch nicht aus und vorbei. Die können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Die wollen noch was tun für Jesus, auch wenn er tot ist. Die wollen alles tun, was sie irgend noch tun können für ihn. Und sobald der Sabbat vorbei ist und es wieder geht, legen sie los und sie zeigen einen erstaunlichen Einsatz. Zuerst mal stürzen sie sich in Unkosten. Klopfen in aller Herrgottsfrühe einen verschlafenen Kaufmann aus seinem Bett. Und als der hört, was sie wollen, ist sein Ärger wie weggeblasen. Und er kriegt große Augen. Aromata. Wohlriechende Öle. Sowas kostet ein Vermögen. War eigentlich bei den Juden auch nicht üblich, Tote so zu ehren. Das konnten sich selbst wohlhabende Leute kaum leisten. Allenfalls, wenn ein König beigesetzt wurde, wurde das so gemacht. Aber das Übliche für Jesus, das war den Frauen viel zu wenig. Das sollte das Allerbeste sein. Und dafür haben sie richtig Geld gelassen. Wohl ihr ganzes Erspartes für später. Riskant ist es auch, was sie da machen. Immerhin gibt es eine Wache vor dem Grab. Und die Soldaten standen nicht im Ruf, übermäßig vorsichtig mit Zivilisten umzugehen. Und anstrengend wird es werden. Da ist dieser große Stein, vielleicht wird es daran auch scheitern, dafür haben sie noch keine Lösung. Aber es bleiben lassen, deswegen, sie gehen trotzdem. Und früh aufstehen mussten sie auch. Das ist für manche ja auch schon eine Herausforderung. Also teuer, riskant, anstrengend. Die Frauen zeigen Einsatz, der aus einer großen Liebe geboren ist. Aber was machen die hier eigentlich? Wenn wir uns das angucken, worauf sich dieser Einsatz richtet, das geht gerade an der Realität vorbei. Das geht ins Leere, ohne dass sie das wissen. Sie wollen einem Toten die letzte Ehre erweisen, der nicht mehr tot ist. Sie machen sich schwere Sorgen um einen Stein, der gar nicht mehr da ist. Sie wollen ein Grab verschönern, in dem keiner mehr liegt. Die Pläne, die sie gemacht haben, die sind inzwischen überholt. Alle opfern und organisieren, wir planen und mühen. Dabei geht es darum, die Folgen des Todes ein bisschen zu mildern. Für die Frauen ist nicht Ostern, da ist es Karfreitag Teil 2, beziehungsweise Karsamstag Teil 2. Ein enormer Einsatz, aber vorbei an der Wirklichkeit, wie sie inzwischen ist. Vielleicht können wir uns in diesem Punkt in ihnen wiederfinden. Mit großem Einsatz an einer Gegenwart vorbei, vorbei an dem, was Gott getan hat. Und ich spreche jetzt zu denen, die sagen, ich bin Christ, Christin, ich glaube an Jesus. Da kann das auch passieren. Vielleicht so, da gibt es einen enormen Einsatz, da wird viel investiert, die Erinnerung an Jesus zu pflegen, pietätvoll, verbunden mit ihm, aber in einer Verbundenheit, die nach hinten schaut. Erinnerung, Verehrung. Es gibt so einen Umgang mit Jesus, der ist nicht wie mit einem Lebendigen, sondern wie mit einem Toten. Sowas wie seine Nachlassverwalter, seine Archivare. Dann halten wir hoch, was er zurückgelassen hat, bewahren es vor dem Vergessen. Jeden Sonntag sprechen wir davon und zwischendrin auch. Verteidigen es gegen Angriffe. Aber so richtig damit rechnen, dass der, dessen Nachlass wir da verwalten, dass der lebt und gegenwärtig ist. Natürlich denken wir nicht, dass Jesus tot ist, wie die Frauen es zu diesem Zeitpunkt gedacht haben, zwangsläufig. Wir glauben an ihn. Wir glauben, dass er im Himmel ist, dass er früher beeindruckende Dinge getan hat, dass er später auch wieder beeindruckende Dinge tun wird und vielleicht sogar heute in anderen Weltgegenden, bei anderen Menschen, aber jetzt hier bei uns, bei mir. Man könnte sagen, wir sind zwar chronisch gläubig, aber akut glauben wir nicht. So wie Martha, auch eine der Frauen, die Jesus unterstützt haben, als ihr Bruder gestorben ist und Jesus mit seinen Leuten zu ihr kommt, fragt er sie, Martha, glaubst du an die Auferstehung? Und sie sagt, natürlich, ich weiß, dass mein Bruder auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag, später. Sicher, das glaubt sie, ganz allgemein, dass es Auferstehung gibt. Aber in ihrer Familie an diesem Tag, damit rechnet sie nicht im Geringsten. Hätten wir auch nicht. Und genau das wird sie erleben. Damit rechnen, dass Jesus lebendig ist, heute, hier und bei mir, Leben aus diesem Anfang. Und dass wir chronisch und allgemein glauben, das ist gut, das ist eine ganz wichtige Basis. Das ist eine solide Grundlage. Aber wäre schade, wenn es dabei bliebe. Akut und konkret glauben für jetzt und hier, das ist schwerer vielleicht. Aber es ist enorm fruchtbar. Und gerade das verändert. Und die drei Frauen lernen das zu Ostern. Gott sieht ihre Liebe und ihren Einsatz. Und der lässt das nicht einfach ins Leere laufen. Und wir werden Zeugen einer Wandlung und Markus lässt sie uns miterleben. wie aus diesem Ende, zu dem sie gehen und das sie irgendwie noch ein bisschen abmildern wollen, wie aus diesem Ende ein Anfang wird. Wie es Ostern wird bei diesen Frauen. Und es lohnt sich, diesen Übergang genau zu begucken. Gehen wir also auf Zeitlupe. Da ist ihr Zustand vor dieser Umwandlung. Vers 3. Und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Und aus dem nächsten Vers erfahren wir noch ein körperliches Detail. Sie gehen und haben dabei die Augen nach unten gerichtet. Anders würde das auch gar nicht funktionieren. Sie sind nämlich schon in Sichtweite des Grabes und sie könnten den Stein schon sehen, dass er nicht mehr vor der Öffnung liegt, dass er zur Seite gerollt ist, dass dieses Problem, an dem sie gerade hängen, überhaupt nicht mehr besteht. Aber das sehen sie nicht. Sie haben die Augen nach unten gerichtet, auf den Boden. Und das macht man normalerweise nicht so, sondern geht viel leichter, wenn man den Kopf nach unten nimmt. Und dann ist die ganze Haltung gebückt, wie wenn man einen schweren Stein auf dem Rücken hätte. Einen großen Überblick bekommen sie so nicht. Stell mir vor, die Augen vielleicht noch halb geschlossen. Sie sehen gerade mal so, was direkt vor ihren Füßen ist. Dass sie beim Gehen nicht stolpern. So eine Körperhaltung, die wirkt unmittelbar. Und dazu passt es, schwere Probleme zu wälzen. Sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Also auf ihrer inneren Bühne spielt sich etwas Schweres ab. Eine Art Szene, die hier in diesem einen Satz kondensiert ist. Die gucken auf sich, dann auf diesen Stein innerlich. Da stellen sie ihn sich vielleicht noch größer und noch schwerer vor. Dann wieder auf sich und dann schütteln sie den Kopf und seufzen. Das geht so nicht. Das wird nichts. Wir bräuchten einen starken Mann oder am besten zwei oder drei, die uns helfen, diesen Stein zur Seite zu rollen und den Eingang zu öffnen. Aber um die Zeit hier auf dem Friedhof, da ist doch keiner. Sie sehen sich einen Film an, einen inneren Film an von Scheitern in ihrem Kopfkino, von vergeblichen Versuchen, von verschlossenen Türen, die niemand öffnet. Das ist der Ausgangszustand. Sind aber trotzdem losgegangen. Und das alles passiert, während früh die Sonne aufgeht, wie Markus hier extra vermerkt. Aber diesen Anfang, den Sonnenaufgang, den sehen sie erstmal nicht. Ihr Blick geht ja nach unten und die Sonne geht oben auf, beziehungsweise weit hinten im Horizont, am Horizont, in der Weite. Wobei ein paar Sonnenstrahlen kommen vielleicht auch ganz unten an, dorthin, wo sie hingucken. So dass der kleine Ausschnitt, den sie sehen, sich auch ein bisschen verändert. Vielleicht ein Anstoß, die Augen zu heben. Und Anfang der Wende, die angezeigt wird durch eine kleine Veränderung in ihrer Körperhaltung. Vers 4. Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Als sie aufblickten, der Kopf geht hoch. Sie heben den Blick vom Boden weg, gehen nicht mehr gebeugt nach unten, sehen in die Weite, als sie aufblickten. Und das griechische Wort hat noch eine Bedeutung, das heißt auch wiedersehen können. Einer, der blind war und wieder sehen kann, da steht auch dieses Wort. Sie heben die Augen, sie richten sich auf, sie gewinnen Überblick, sie können wieder sehen. Wie bei einem Blinden, der zum ersten Mal sieht und sie sehen einen Anfang von dem, was inzwischen passiert ist, von dem, was Gott inzwischen getan hat, von der Wirklichkeit, wie sie jetzt wirklich ist. Jetzt werden sie realistisch. Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Die Schwierigkeit, das Schwere zittert noch nach, als sie schon vorbei ist. Vers 5, und sie gingen hinein in das Grab und sehen einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand. Da erschraken sie sehr. ja gerade die zu Ende gehende Nacht, noch nicht ganz hell. Sie gehen in eine dämmerige Grabanlage, so in der Dämmerung auf dem Friedhof, da ist es einem schon komisch genug und plötzlich sitzt da jemand. Auf der rechten Seite sitzt der, das ist in der Bibel die gute Seite, die Seite des Erfreulichen, und weiße Kleider hat er an, weiß wie der Himmel. Und trotzdem, da erschraken sie sehr. Die finden am Grab etwas total anderes als das, was sie gesucht hatten, als das, was sie erwartet hatten. Damit hatten sie nun überhaupt nicht gerechnet, dass da was Lebendiges ist. Klar, dass ihnen der Schrecken in die Glieder fährt. Und das ist ja auch nicht irgendwer, der da sitzt. Nicht nur, dass da überraschend einer auftaucht, das reicht ja schon, um ordentlich zu erschrecken. Das ist eine Begegnung mit einem Boten Gottes, mit der Welt Gottes. Und das ist keineswegs etwas Harmloses, etwas Lustiges, etwas Unterhaltsames. Das ist zuerst mal etwas Erschreckendes. Eine absolut normale Reaktion eines Menschen, wenn er dem Göttlichen begegnet. Das spricht keineswegs gegen die Wandlung, die mit ihnen vorgeht. Es ist wohl sogar ein Teil davon. Erschrecken, selbst wenn es um etwas höchst Erfreuliches geht, weil das, was er ihnen mitzuteilen hat, ist etwas Erfreuliches. Ja, aber spricht zu ihnen, erschreckt nicht. Jesus sucht ihr den Nazarener, den Gekreuzigten. Auferstanden ist er, nicht hier ist er. Seht da die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Die Wallfahrt fällt aus. Und sie sind jetzt frei für anderes. Sie sind frei für das Leben. Und sie bekommen einen Auftrag. Der Bote Gottes gibt ihnen einen Auftrag. Auch das passiert regelmäßig, wenn Gott Menschen begegnet und sie anspricht. Vers 7. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Geht, sagt er. Das, was ihr hier gesehen und gehört habt, sagt das denen, die das jetzt brauchen, die noch in der vergangenen Wirklichkeit festhängen und an ihr trauern und leiden. Sagt das denen, die das jetzt am nötigsten brauchen, die diese Wandlung noch nicht erlebt haben, in der ihr gerade seid, die den Kopf noch unten tragen und die das genau jetzt hören müssen. Seinen Jüngern, die abgetaucht sind aus Angst, die sich zurückgezogen haben, eingeigelt. Besonders auch Petrus, der Jesus verleugnet hat und vielleicht überhaupt nicht weiß, ob es noch weitergeht. Auch sie lässt Jesus jetzt nicht sitzen in ihrer Isolation, in die sie sich selber rein verlaufen haben. Geht nach Galiläa, dorthin, wo alles begann, wo ihr ihn zuerst getroffen habt, wo ihr euch ihm angeschlossen habt. Der Ort des Anfangs, das soll jetzt auch der Ort des Neuanfangs werden. Geht nach Galiläa, ausgerechnet dorthin, das sprichwörtlich ohne Gott ist. Galiläa der Heiden wurde es oft genannt. Dort, wo Menschen leben, die von Gott nichts wissen oder nichts wissen wollen. Wo die leben, die glauben, dass sie von Gott und der Welt verlassen sind. Zu denen ist Jesus hingegangen. Und ihr, sagt der Bote Gottes, ihr sollt auch dorthin gehen. Dort werdet ihr ihn finden. Dort bei diesen Menschen. Da werdet ihr ihn entdecken und wieder treffen. Geht nach Galiläa, dorthin, wo ihr lebt, wo eure Familie lebt, in euren Alltag, dorthin, wo ihr wohnt, wo ihr arbeitet, wo ihr euer Leben verbringt. Dort werdet ihr den lebendigen Jesus finden. Und ihr werdet das alles, wo ihr sonst immer schon wart, mit anderen Augen ansehen. Anders durch die Straßen gehen, anders durch eure Wohnung gehen. Wenn ihr das wisst, dass er da schon da ist. Denn wenn ihr dahin geht, wird er schon da sein. Vor euch. Wenn ihr dort ankommt, er ist schon da. etwas Verheißungsvolles, was der Bote Gottes ihnen da ausrichtet. Der, den sie suchen, der lebt. Er will sie sehen. Sie wissen jetzt, wo sie ihn finden können. Und wenn das Ganze ein Film wäre, vielleicht ein Jesusfilm, oder dann würde jetzt träumerische Musik einsetzen, es gäbe einen Sonnenuntergang oder okay, zu Ostern einen Sonnenaufgang, man würde Silhouetten sehen, die leuchten außen gegen den schillernden Himmel und wir könnten erleichtert aufseufzen und es würde dann so enden. Hier nicht, der letzte Vers geht erstaunlicherweise anders. Vers 8. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas. Sie fürchteten sich nämlich. Und Punkt. So endet das Markus-Evangelium. Die Auferstehung Jesu zum Fürchten. 5-mal ist in diesen paar Versen von Entsetzen die Rede. Wir feiern Ostern jedes Jahr wieder. Die Frauen hatten so einen Vorlauf nicht. Das war ihr erstes Ostern, das war das Ostern überhaupt. Und das hat sie umgehauen. Wer das erlebt, wer die Botschaft von Ostern so hört, der kann nicht einfach weiterleben wie bisher. Das greift tief ins Leben ein. Und das Entsetzen der Frauen, das markiert diesen Einschnitt. Jesus ist auferweckt worden. Ist eben ein Unterschied, ob das so eine religiöse Standardüberzeugung ist, die man mal gelernt hat, oder ob einem das in elementarer Weise begegnet. Und wenn uns wirklich Gott begegnet, dann werden wir nicht nur bestätigt und beruhigt und gepampert. Dann gibt es auch Entsetzen. Und gerade in ihrem Entsetzen geht ihre Wandlung weiter. Sie zittern und wo man zittert, da bewegt sich was. Da bewegt sich das Leben. Und wie man erst seit kurzem weiß, ist das auch ein Beitrag zur Heilung von Traumata, das Zittern. Markus verschweigt das nicht, das Zittern, das Entsetzen. Er bügelt es nicht glatt. Er hört damit erstmal auf. Damit schließt seine Geschichte. So zitternd. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, sie fürchteten sich nämlich. Das ist der Schlusssatz seines Buches. Alles, was dann noch folgt, wurde später angefügt. Ist trotzdem wichtig, da machen wir in 14 Tagen dann weiter. Aber bei Markus ursprünglich endet es hier. Da fehlt der Schwenk zur österlichen Stimmung. Und er spricht kein einziges Mal von Freude hier. Die kommt später, das lesen wir dann auch in den anderen Evangelien, dass das bei den Frauen auch noch nicht der Schlusspunkt ist. Aber Markus schließt so. Das heißt, vielleicht stimmt es gar nicht, dass er seine Geschichte damit schließt, dass da ein Punkt ist und dann ist Ende. Vielleicht lässt er sie damit gerade offen. Open End, ein offener Schluss. Nicht so schön rund, dass man befriedigt seufzen kann, das Buch zuschlägt und in den Alltag zurückkehrt. Als wollte er uns sagen, Doppelpunkt. Jetzt ihr. Jetzt seid ihr dran. Ihr habt diese Botschaft auch gehört. Ihr seid auch eingeladen zu dieser Verwandlung, dass ihr aufblickt, dass ihr wieder seht, dass ihr wieder Weite gewinnt, dass ihr Jesus findet und trefft, wo ihr nicht im Traume mit ihm gerechnet hättet. Und dieser Auftrag, der gilt auch euch. Kommt mit rein, bringt mit zu Ende, was hier offen bleibt. Lasst uns eine Minute schweigen und hören, innerlich hören, den nachspüren, was Gott in unserem Leben umwandeln möchte, beleben möchte, transformieren möchte. Vielleicht mit Zittern, vielleicht mit Entsetzen, Aber das wird etwas lösen, das wird etwas heilen, das wird ein neuer Anfang. Lass uns eine Minute schweigen und hören. Amen.